For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hey, liebe Sanus Planet Community. Also sehr, sehr cool, dass ihr heute wieder alle da seid. Heute habe ich wieder eine Gästin, wenn man es so sagen kann. Die liebe Alexandra Loch-Matter ist heute hier. Hey, Alexandra, erstens mal ganz cool, dass du da bist. Dankeschön. Hey.
Hallo, Maggie. Hey. Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Ey, damit ihr wisst, wer die Alexandra ist, also ganz kurz, sie ist die Leiterin für die Aufwertung und Erhaltung des UNESCO-Welterbes Swiss Alps, Jungfrau Aletsch. Was das genau bedeutet, was das ist für Arbeit, was du da genau machst, Alexandra, das wirst du uns dann gleich erzählen. Aber nur damit ihr alle beim Zuhören mal ganz kurz versteht, worum es heute überhaupt in diesem Podcast geht. Also es geht um ein UNESCO-Welterbe in den Schweizer Alpen. Das wird jetzt interessant, glaube ich, weil wir hören alle immer wieder UNESCO-Welterbe, aber manchmal, glaube ich, haben wir gar keinen Bezug, was das genau bedeutet, was dieser Begriff UNESCO-Welterbe bedeutet, warum der da ist. Alexandra, als erstes mal, kannst du mir ein bisschen was erzählen oder uns ein bisschen was erzählen, wer du bist, was du so machst oder wie du zu dieser Arbeit, bei der du gerade bist, überhaupt gekommen bist? Also warum du da jetzt vor mir beim Computer da sitzt? Wie kommst du dahin? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, genau. Also ich bin eigentlich eben aus der Schweiz, komme aus dem Wallis, vielleicht kennt jemand das Wallis, habe Biologie studiert, bin dann eigentlich zurückgekommen, wieder ins Wallis, habe dort einen Job gesucht, konnte Gott sei Dank ein Praktikum bei der Stiftung beginnen, weil wenn man Biologie in Richtung Ökologie studiert, ist es ein bisschen schwierig, einen Job zu finden und hatte dort wirklich das große Glück.
Gar nicht so einfach, gell? Stimmt.
Nein, es ist gar nicht so einfach. Also wirklich, ich hatte riesiges Glück. Mhm. Und ja, nach 3 Monaten Praktikum hat jemand gekündigt und dann haben sie mich gefragt, ob ich eigentlich eine Festanstellung haben möchte.
Cool.
War dann zuerst eigentlich zuständig für die Umweltbildung und dann habe ich gewechselt auf die Aufwertung und Erhaltung der Kultur- und Naturlandschaft im UNESCO-Welterbe.
Und wie lange ist das jetzt her? Wie lange bist du jetzt schon da?
Seit bald 4 Jahren bin ich jetzt bei der Stiftung.
Okay, sehr cool. Ja. Dann hast du schon ziemlich viel Erfahrung, also kennst dich sehr, sehr gut aus. Mega.
Ja, schön. Das ist natürlich super, wenn man im Heimatgebiet arbeiten kann. Mhm. Macht natürlich sehr viel einfacher, mit den lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten.
Ja. Jetzt zum Biologiestudium, wie kamst du denn dazu oder warum hat dich das so sehr fasziniert, Biologie zu studieren? Gab es da einen Auslöser, dass du genau in diese Richtung gegangen bist?
Ja, also eigentlich wollte ich immer Tierärztin werden. Und habe dann eigentlich so gemerkt, oh, vielleicht ist es doch die falsche Richtung, weil nur Innentiere operieren wäre vielleicht ein bisschen zu eintönig gewesen. Und da ich sonst sehr, sehr viel im Gebiet unterwegs bin, wir haben auch Schwarznasenschafe und daher sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs bin, habe ich mich entschieden, eigentlich Biologie zu studieren. Ich habe auch meine Maturaarbeit zu verschiedenen Tagfaltern gemacht, habe so eine Bestandesaufnahme gemacht. Und daher bin ich nachher in die Richtung Biologie und Ökologie gegangen.
Mega cool. Jetzt ganz kurz, Tagfalter. Ist immer spannend, glaube ich. Also ich zum Beispiel liebe ja alle Tiere extrem. Jede kleinste Ameise. Aber viele Leute können sich vielleicht nicht so ganz vorstellen, warum, was machen Tagfalter? Warum sind sie wichtig? Warum gibt es die überhaupt? Kannst du da das ganz kurz erklären? Oder was ist denn ihre Aufgabe?
Ja. Ja, das war eigentlich auch ganz schön. Ich habe dann meine Masterarbeit über die Bestäubung gemacht, das heißt ein Bestäubernetzwerk, herausgefunden, wie sich das verändert innerhalb von bestimmten Höhenlagen. Das eigentlich, wenn man unten hat man eher Wildbienen und Schmetterlinge und wenn man nach oben geht, würde es dann wechseln in Richtung Hummel und Schwebfliegen. Und die meisten Leute verbinden eigentlich Bestäuber nur mit Wildbienen. Die machen auch den größten Teil aus für die Bestäubung, dass man überhaupt dann Nahrungsmittel hat. Mhm. Aber wenn man nachher in höhere Höhenlagen geht, wechselt es wirklich zu Hummeln und Schwebfliegen, die dann eine ganz bestimmte Rolle einnehmen. Mhm. Und wir haben eigentlich dann, das ist auch noch so schön die Kombination, das World Nature Forum ist unser Besucherzentrum von der Stiftung UNESCO Welterbe Swiss Alps Jungfrau Aletsch. Und dort war mir eigentlich sehr, sehr ein großes Anliegen, dass man etwas zu den Insekten macht. Weil man weiß ja, dass Insektensterben ist ein riesiges Thema und dass überhaupt die Bevölkerung das Bewusstsein bekommt, dass man helfen sollte. Und dann haben wir eigentlich dort so ein neues Exponat errichtet, wo es auch darum geht, was für Funktionen haben überhaupt Insekten? Was wäre überhaupt noch auf einem Frühstückstisch, wenn wir gar keine Bestäubung oder Insekten hätten? Und einfach die Vielfalt der Insekten aufgezeigt.
Das ist schon sehr spannend. Wir kommen jetzt gleich auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, aber oder Welterbe. Es ist aber auch extrem interessant, jetzt zu hören, wie stark oder wie wichtig Insekten eigentlich für diese Welt sind, weil es sind ja diese kleinen Lebewesen, wo wir manchmal gar nicht, die wir manchmal vielleicht sogar oder viele Leute eher so als lästig bezeichnen. Nicht? Aber eigentlich sind die so extrem wichtig für die Biodiversität oder für alles, was funktioniert, wie du gerade gesagt hast, was dann überhaupt noch auf dem Frühstückstisch stehen würde, wenn sie nicht da wären. Was gibt es denn da noch zu essen? Wäre da noch was da?
Ja, also es wäre noch da eben wie Brot, weil Gräser werden von Wind bestäubt. Mhm. Marmelade, Honig, das alles würde fehlen. Auch viel Gemüse und Obst wäre gar nichts mehr da. Mhm. Und dann hätte man eigentlich noch so Brot, Käse, Wurst. Und das wär's. Mhm. Sogar Kaffee hätten wir nicht mehr, weil eine bestimmte Mücke Kaffeepflanzen bestäubt.
Krass, gell? Wenn man das genau anschaut, das ist schon Wahnsinn, dass die kleinsten Lebewesen eigentlich dafür zuständig sind, dass wir überhaupt was zum Essen haben. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, wir dürfen diese Wertschätzung wieder lernen, oder?
Ja, und das ist uns auch ein sehr, sehr großes Anliegen, dass man wirklich das Kleine schätzen lernt, dass man dann wirklich das UNESCO-Welterbe im Großen sieht.
Hey, du, ich habe ein PDF von euch gelesen, da sind ganz viele Infos drinnen. Ich werde jetzt 2, 3 Sachen auch ein bisschen mit rausnehmen, weil ich bin da auch ziemlich neu in diesem Gebiet und kenne mich da ja auch noch nicht so gut aus, deswegen bist ja du heute hier. Ich habe gesehen, 50% des gesamten Schweizer Gletschervolumens befindet sich im Gebiet von Saia. Also das Gebiet von Saia ist ja, das steht für Jungfrauer Letsch. Ne? Genau, und 50% des gesamten Schweizer Gletschervolumens ist da. Das besteht also ein großes wissenschaftliches Interesse, dieses Gebiet auch zu schützen. Aber die Gletscher schmelzen ja zunehmend. Ich habe jetzt vor kurzem erst für meinen eigenen Dokumentarfilm einen Gletscherforscher aus Südtirol interviewt und die Aussagen sind schon ziemlich heftig. Also die Gletscher schmelzen echt extrem. Permafrost schwindet. Wie wirkt sich denn die derzeitig rasante Klimaveränderung auf das UNESCO-Welterbe Saia aus? Beobachtet ihr da starke Veränderungen oder wie siehst du das? Was passiert denn da?
Ja, also wir haben eben auch einen Aspekt von unserer Stiftung, ist Forschung Monitoring, und da haben wir auch ein Kunstprojekt zum Beispiel letztes Jahr gemacht, und das heißt, wie die Gletscher fließen oder bewegen quasi. Und dann hat man also mitbekommen, dass wirklich 70 Meter, wir haben so 2 Holzstelen auf dem Gletscher befestigt, dass sie 70 Meter nach unten gewandert sind und auch ab 8 Meter abgeschmolzen sind, also die Gletscher.
Wow, also in welchem Zeitraum?
Über ein halbes Jahr, glaube ich, ja. Wow.
Okay.
Genau, halbes oder ganzes Jahr, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und das zeigt halt schon, dass wir ein großes Problem haben. Mhm. Und daher ist es uns ein Anliegen, dass wir eigentlich vor allem die Kinder und Jugendlichen auch versuchen zu sensibilisieren und Umweltbildung betreiben. Dass man einfach die Dinge kann man am besten sehen, wenn man vor Ort ist. Mhm. Und vor Ort heißt auch der letzte Höchststand, wenn 1850, wenn man die Seitenmoränen noch sieht. Und dann jetzt, wie stark dass es zurückgegangen ist.
Mhm. Das ist schon heftig. Mhm. Ja, das ist schon wild, weil ihr geht auch in Schulen direkt hin, um Umweltbildung zu gestalten. Macht ihr dann Workshops oder Vorträge oder holt ihr die Jugendlichen zu euch hin, damit sie sich das Gebiet anschauen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich mache ja auch ganz viele Vorträge in Schulen und mir kommt vor, Umweltbildung ist eines der wichtigsten Themen, die wir wirklich der nächsten Generation weitergeben müssen, weil es geht ja auch um ihre Zukunft. Es geht ja um unser aller Zukunft, aber ich meine, die Jüngeren, die haben halt noch ein bisschen länger Zukunft. Und da kann uns schon ganz schön treffen, vor allem die jungen Leute. Wie macht ihr das mit den Jugendlichen?
Also was wir versuchen wirklich die Schüler und Schülerinnen zu uns ins Gebiet zu holen. Mhm. Wir haben auch verschiedene Umweltbildungsangebote, wo wir wirklich ins Gelände gehen und mit ihnen die Dinge anschauen. Also für uns ist es, oder für, auch für Schülerinnen und Schüler ist es einfacher, im Gelände die Thematik anzuschauen und direkt zu vergleichen, anstatt nur in der Schule. Und meistens haben wir das Angebot, dass wir eigentlich im Besucherzentrum beginnen. Das heißt, dort bekommt man eigentlich so einen groben Überblick über das Welterbe, über das Hochgebirge, wie Gletscher überhaupt funktionieren, die ganze Biodiversität, Kulturlandschaft, Tourismus und viele, viele Dinge mehr. Und dann geht man eigentlich ins Gebiet. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir sehr rasch zum großen Aletschgletscher kommen können und so eigentlich ja den Gletscher thematisieren.
Und das finde ich ziemlich cool, dass die Schulen auch zu euch kommen, weil wenn die jungen Leute, ich merke das, wenn ich über Meeresschutz spreche, das ist ja so eines meiner großen Themen, und das Meer ist halt einfach weit weg. Und ich kann es zwar mit meinen Bildern und Videos herholen, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn du vor Ort bist und selbst im Wasser drin bist, dich selbst nass machst und reinspringst und das spürst. Das ist ganz was anderes. Deswegen, das ist eigentlich schon ein schöner Vorteil, den ihr da nutzen könnt und auch nutzen müsst fast schon, weil es einfach wunderschön ist, draußen in der Natur zu sein und dass die Kinder das wirklich auch spüren und sehen und selbst erleben, was sie ihnen da zeigt. Ne?
Finde ich cool. Ja, genau. Genau, das ist auch unser Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist so unser Slogan oder ja, das, was wir gerne mit den Jugendlichen oder Kindern machen. Mhm. Eigentlich ja. Wirklich wichtig. Und eben alles mit den Sinnen erleben.
Mhm. Ja, ich glaube, dann bleibt es auch viel besser hängen, weil es ja emotional wird, also richtig emotional mit allen Gefühlen und allen Sinnen. Super cool. Ja, können sich Schulen bei euch melden oder wie geht ihr auf die Schulen zu? Falls jetzt ihr zuhört, eine Lehrerin oder ein Lehrer oder eine Schülerin oder so, wie können die das machen?
Ja, genau. Sie können sich eigentlich direkt bei uns melden. Wir schreiben eigentlich auch die ganzen Schulen in der Schweiz, also vor allem in der Schweiz jetzt an, die gerne kommen. Und ja, sind wir eigentlich sehr, sehr offen. Darf jede Schule kommen und bei uns einen Umweltbildungsanlass machen.
Mega schön. Das wird dann auch wahrscheinlich, also die Schulen haben ja auch ein bestimmtes Budget für solche Projekte. Das heißt, dass ihr dann dadurch auch ein bisschen Unterstützung erhaltet, um eure Arbeit überhaupt machen zu können, oder? Das wird ein Teil von euch auch bezahlt dann sozusagen, ne?
Und was wir selber machen, ist wirklich auch selbstständig Fundraising betreiben, dass wir wirklich 50 Schulklassen kostenlos so ein Bildungsangebot ermöglichen können.
Ah, das ist schön.
Weil momentan ist halt schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass Schulen auch finanziell im Engpass sind. Und dort ist es eigentlich wirklich für uns wichtig, dass wir dennoch den Schülerinnen und Schülern dieses Bildungsangebot ermöglichen können. Weil es gibt sehr viele Schulen oder eben Jugendliche und Kinder, die noch nie einen Gletscher gesehen haben. Und dann spricht man von Klimawandel, Treibhauseffekt und so weiter und hat gar keine Vorstellung oder ja, weiß nicht, wie es wirklich draußen aussieht. Und so kann man eigentlich die Verbindung viel, viel besser machen.
Das ist cool, das finde ich gut. Habt ihr dann Sponsoren, wie Firmen zum Beispiel, die ihr anschreibt, oder private Sponsoren? Kommt das von überall ein bisschen her?
Ja, eigentlich von überall und eben auch von Stiftungen, die sich wirklich für Bildung einsetzen. Genau.
Mega cool. Deswegen alle, die heute zuhören, also wenn ihr sowas unterstützen wollt, dann bitte macht es.
Und helft dabei,
dass die Schulbildung auch ein bisschen in diese Richtung, noch mehr in diese Richtung geht. Also super cool, Dankeschön. Die Quellen, ich habe gesehen, ihr arbeitet ganz stark an Quellen. Quellen in den Berggebieten dienen ja neben der Wasserversorgung auch für die Schweizer Bevölkerung. Die Wasserversorgung ist halt auch noch der Wasserkraft, also das heißt erneuerbare Energien für die Zukunft, auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, es sind ja eigentlich überlebensnotwendig für die Zukunft. Und ihr schützt ja auch Quellenlebensräume. Wie macht ihr das? Und warum macht ihr das? Warum sind Quellenlebensräume so, so wichtig?
Ja, das war eigentlich nur so speziell, weil der Kanton Wallis hat noch gar kein Quellinventar. Das heißt, wir sind eigentlich so ein bisschen in der Vorreiterrolle, dass wir wirklich mal die gesamten Quellen in unserem Gebiet aufnehmen möchten und eigentlich inventarisieren möchten. Und basierend auf dieser Inventarisierung möchten wir gerne Aufwertungsmaßnahmen generieren. Weil das Problem ist zurzeit eigentlich, dass im Hinblick zum Klimawandel, dass man dann eigentlich weiß, dass Quelllebensräume zurückgehen, eben das Wasser wird immer weniger und dass man dort überhaupt mal einen Blick generieren kann, dass man überhaupt weiß, ja, was hat es nicht. Wir nehmen auch die Makrozoobenthes auf die Struktur. Also die Makrozoobenthes sind kleine Insekten, die man aufnimmt.
Das ist gut, dass du es erklärst, weil eigentlich hätte ich das gar nicht gewusst.
Genau, ja, so Steinfliegen, Makrozoobenthes.
Okay.
Genau, Steinfliegen, Köcherfliegen, Eintagsfliegen. Und das sind eigentlich so Zeiger, wie Quellen, wie Naturnahquellen sind. Genau. Und auch Strukturerhebungen, die Flora, die man aufnimmt. Und es gibt meistens einfache Tricks, dass man Quelllebensräume schützen kann. Das heißt, man macht zum Beispiel einen Zaun drumherum und kann eigentlich so die Quelle von Trittschäden schützen, wenn man jetzt im Hochgebirge ist.
Okay.
Und so ist eigentlich Natur- und Kulturlandschaft, man kann immer noch beweiden, aber zäunen zum Beispiel die Quelle heraus, also aus. Mhm. Und dann gibt es keine Trittschäden.
Mhm. Okay. Das würde man sich im ersten Moment vielleicht gar nicht denken, was das eigentlich bedeutet. Also was Trittschäden auslösen können, könnten theoretisch die Quellen wirklich stark beeinträchtigen oder stark zerstören auch.
Ja, genau. Und so ist eigentlich so sehr, sehr einfach. Man redet mit den Akteuren, die sind meistens auch sehr einsichtig. Und dann kann man gemeinsam eigentlich das machen und hat eine Win-Win-Situation.
Mhm. Mega cool. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel für mich hier, wo ich nicht auf dem Gletscher gerade bin oder nicht auf dem Berg gerade bin? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Kann man hier auch etwas tun, bei uns zu Hause, in unserem alltäglichen Leben, um eben diese Lebensräume zu schützen? Ich meine, man kann euch unterstützen, man kann Aufklärungsarbeit machen. Man kann, wenn man vor Ort ist, diese Zäune machen zum Beispiel. Aber wie kann man, gibt es da noch Möglichkeiten, was wir tun können? Im täglichen Leben irgendwie einbauen können?
Genau, also im täglichen Leben bin ich eigentlich auch immer so, dass man sagt, die einfachen Dinge, die man tun kann, das heißt Hahnenwasser benutzen. Jetzt wir in der Schweiz haben natürlich das große Glück, dass wir immer gutes Wasser haben. Mhm. Weniger PET-Flaschen benutzen, Abfall trennen, weniger Food Waste. Das sind so die alltäglichen Dinge, die man wirklich tun kann. Mhm. Und so ist eigentlich jeder für sich selbst verantwortlich. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen jetzt einen guten Überblick über die ganzen Taten bekommen und so eigentlich sich sehr, sehr gut einsetzen.
Ja, mir kommt auch vor, es ändert sich schon ziemlich viel. Also man hat es ja die ganze Zeit vor der Nase, das Thema Plastikverschmutzung, Überfischung, leider Artensterben und Klimaveränderung in einem drastischen Ausmaß. Man kann es gar nicht mehr schönreden. Man kann auch nicht einfach die Augen zu und so tun, als würde das nicht da sein. Es ist einfach da. Die Frage ist halt, stellen wir uns dem und versuchen wir wirklich was ist in eine Richtung zu lenken, die es besser macht für die Zukunft. Und das ist dann unsere Aufgabe und unsere Entscheidung von jedem Einzelnen. Deswegen. Aber gibt es auch Möglichkeiten jetzt, wie man zum Beispiel die Quelllebensräume selbst direkt noch schützen kann, jeder Einzelne? Gibt es da auch was man tun kann? Oder
ja, also schwieriger wahrscheinlich, gell? Ja, es ist ein bisschen schwierig mit Quelllebensräumen. Bei Insekten ist es zum Beispiel so, man kann einen naturnahen Garten anlegen. Das heißt, einheimische Blumen pflanzen, man kann irgendwie eine kleine Trockensteinmauer machen für Eidechsen, man kann einen kleinen Tümpel erstellen für Amphibien. Dort ist es viel, viel einfacher als bei Quelllebensräumen, weil das sind so eigentlich die vergessenen Lebensräume. Man schätzt sie zu wenig, man weiß halt nicht, was für spezielle Tier- und Pflanzenarten vorkommen, Wasser gibt es in Hülle und Fülle. Und daher sind es wirklich so die Lebensräume, die einen besonderen Schutz jetzt benötigen.
Ja, das ist immer so bei uns, gell, dass wir denken, Wasser kommt ja weiterhin, ist ja kein Problem, dann können wir das ja auch nutzen wir können es übernutzen für Bewässerungsanlagen und was auch immer wir halt wollen, aber denken manchmal gar nicht dran, dass es vielleicht auch da eine Möglichkeit ist, einfach zu sparen und es nicht einfach zu nutzen für Dinge, die wir nicht brauchen würden. Ja, da gibt es so viele Sachen. Ich habe, weil du gerade gesagt hast, eben, man weiß manchmal gar nicht, welche Tierlebewesen noch irgendwie da überhaupt leben. Ich habe gesehen, der Bachflohkrebs wurde 2021 von Pro Natura zum Tier des Jahres gewählt. Und das ist ja auch ein Indikator für die Wasserqualität in den Bächen. Ne? Und solche Tiere zu schützen würde, da kommt man ja im ersten Moment gar nicht drauf, weil man die Tiere gar nicht kennt und keinen Plan hat, was sie jetzt machen und warum die da sind und so weiter. Ne?
Spannend. Ja, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen die Problematik, aber natürlich auch sehr, sehr interessant, wenn man jetzt so einen vergessenen Lebensraum eigentlich der Bevölkerung wieder näher bringen kann.
Mhm. Das ist schön, cool. Mhm. So, ihr kartiert auch die Quelllebensräume, gell? Wie kann man sich diese Arbeit zum Beispiel vorstellen? Und warum ist das Kartieren so wichtig? Weil ihr macht ja, also für gezielte Schutzmaßnahmen, die ihr dann einsetzen könnt wahrscheinlich. Aber wie funktioniert das? Und
also man weiß überhaupt gar nicht, wo überall Quellen vorkommen. Mhm. Und dann haben eigentlich zwei Bachelorstudenten für uns mal das ganze Gelände abgesucht. Das heißt, zuerst mal mit GIS-Analysen geschaut, wo können überhaupt Quellen herkommen oder herausfließen. Das war so eine GIS-Arbeit. Dann haben sie sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und sind danach wirklich ins Gebiet gegangen und haben so die Standorte kontrolliert. Mhm. Und basierend auf dem kann man nachher mit einem Bestimmungsschlüssel quasi die Struktur bewerten und eben die Makrozooventus. Mhm. Und dann kommt eigentlich so mit dem Schlüssel heraus, ob es eine naturnahe Quelle ist oder eben eher eine gefährdete Quelle. Mhm. Und dann kann man wieder einteilen in regional oder national, je nachdem, wie man den Bewertungskatalog angewendet hat, ob zum Beispiel seltene Arten drin vorgekommen sind. Und dann gibt es natürlich die Priorität, die höher geht. Mhm. Und so wollen wir eigentlich auch die Lebensräume dann priorisieren und dann darauf die Aufwertungsmaßnahmen machen. Mhm. Klingt spannend. Meistens sind es wirklich so kleine Dinge, die ich vorher eben gesagt habe, mit Auszäunen oder vielleicht wieder einen Schlauch wegnehmen oder den Brunnen versetzen, damit die Tiere nicht eben mitten im Quelllebensraum stehen, sondern daneben. Nicht jedes Mäuensäß braucht zum Beispiel einen Schlauch, der dann Wasser ins Haus bringt. Also da ist eigentlich auch sehr, sehr viel Sensibilisierungsarbeit gefragt.
Wie so fast überall kommen wir vor, Sensibilisierungsarbeit ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Ja, da lerne ich auch an jedem Tag wieder neu dazu. Da gibt es ziemlich viel zu tun. Du, das Saya heißt es, gell, das Gebiet.
Genau.
Saya ist ja also ein UNESCO-Welterbe. Was bedeutet es, ein UNESCO-Welterbe zu sein? Oder was gibt es für einen Vorteil, sobald ein Gebiet als UNESCO-Welterbe bezeichnet wird? Hast du da ein bisschen Info dazu? Also welche Bedeutung bringt das und welchen Schutz, Mehrwert bringt es, diesen Titel zu haben?
Ja, also wir sind ein UNESCO-Welt-Naturerbe. Man unterscheidet ja immer zwischen Kulturerbe und Naturerbe. Dann gibt es verschiedene Kriterien, die man erfüllen muss. Mhm. Wir haben zum Beispiel drei Kriterien, die wir erfüllen. Das heißt einzigartig, natürlich mit dem großen Aletschgletscher, dem größten Gletscher der Alpen. Dann vielfältig, die ganz, ganz viel verschiedenen Lebensräume von unten montan bis auf alpine Stufe oder nivale Stufe. Und dann haben wir noch die Inspiration. Das heißt, die Leute sind eigentlich inspiriert von der Schönheit. Mhm. Und anhand von den drei Kriterien sind wir ausgezeichnet worden. Was jetzt eigentlich immer ein bisschen das Problem ist, dass die Leute das Gefühl haben, okay, ein UNESCO-Weltnaturerbe wird ja sehr, sehr groß unterstützt oder finanziell unterstützt, und dem ist eigentlich nicht so. Mhm. Und daher sind wir eigentlich angewiesen auf die lokalen Akteure, die uns unterstützen. Sehr, sehr viele Leute aus der ganzen Schweiz oder der ganzen Welt, die uns helfen, eben dieses Gebiet zu erhalten. Genau.
Ja, das ist eben wichtig auch zu hören mal, gell, dass man nicht immer glaubt, ja, wenn es UNESCO-Welterbe ist, dann passt das alles schon, dann braucht sich ja keiner mehr irgendwie kümmern, da vielleicht Unterstützung zu bieten, sondern dann wird es schon irgendjemand machen, weil sonst wäre es ja kein UNESCO-Welterbe. Aber eben dem ist nicht so, wie du gerade sagst. Also es ist schon wichtig, dass man dann trotzdem weiterhin eben unterstützt und schaut, dass es auch wirklich ein UNESCO-Welterbe bleiben kann, weil sonst interferiert halt auch eben genau diese Kriterien, weil man etwas kaputt werden lässt, das eben schützenswert ist. Ja, sehr, sehr wichtig, das so zu sehen.
Hm. Genau, ja. Und vielleicht noch, wir sind über beide Kantone, das heißt Bern und Wallis, 23 Welterbegemeinden sind wir, haben auch noch Partnergemeinden. Also sind ein riesiges Gebiet, das sich wirklich lohnt zu erhalten.
Hm. Mega schön. Du, jetzt mal kurz noch ein bisschen zu dir persönlich. Wie ist denn so dein Blick auf die Zukunft, wenn wir jetzt mal auf in Bezug auf den Schutz der Quelllebensräume und generell auf den Schutz von Gebiet Saya sprechen? Hast du das Gefühl, dass was passiert und was zum Schutz jetzt gerade eben beiträgt, dass es genug ist? Oder denkst du, es braucht mehr? Und wenn es mehr braucht, was braucht es deiner Meinung nach mehr?
Ja, es ist halt schwierig, wenn man jetzt auf den Klimawandel wieder zurückkommt. Ein Gebiet alleine kann ja nichts tun, jetzt zum Beispiel bei der Gletscherschmelze. Ist es halt schwierig, wenn die ganze Welt immer noch so die Industrialisierung hat. Und daher finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, was kann man noch tun. Es ist jeder Einzelne, der etwas Kleines tun kann, aber wir sind natürlich auch auf die ganze Welt angewiesen. Und man versucht ja wirklich, das Gebiet zu erhalten, zu handeln, aber dennoch schmilzen die Gletscher einfach weiter weg. Ja.
Das ist eine gute Aussage, weil ich glaube echt, manchmal konzentrieren wir uns eben auf eine Sache und denken, damit ist es getan. Aber wenn wir wirklich einen Schritt zurückgehen, dann sehen wir halt ein bisschen größer und haben einen größeren Blickwinkel und dann sehen wir halt, es ist schön, wenn wir eine Sache schützen können, aber wenn halt drumherum trotzdem Chaos besteht, dann am Ende schützt es auch dieses eine nicht. Das heißt, eigentlich müssen wir alle im Kollektiv gemeinsam für eine bessere Zukunft uns einsetzen und wirklich auch in meinen Augen halt einfach auch mehr das Weniger-Prinzip wieder auferlegen, dass wir weniger Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, dass wir weniger Ressourcen von der Welt verwenden, die wir nicht wirklich haben müssen, dass wir einfach einen Schritt in diesem Punkt, einen Schritt zurückgehen, weil manchmal ist das der größte Schritt nach vorn, um etwas zu schützen. Das sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen und eine Rolle spielen gemeinsam. Ich glaube, da haben wir alle einfach auch eine Verantwortung, aber eine schöne.
Ja, genau, das stimmt. Man hat eigentlich weltweit eine Verantwortung und nicht nur in dem Gebiet, in dem man lebt. Sicher, das, was man kennt, schützt man auch, aber wenn man nicht im Globalen denkt, wird es einfach schwierig, als kleines Land oder als kleine Region die Werte zu erhalten, wie jetzt zum Beispiel den Gletscher. Es gibt dann halt andere Dinge, die man wieder aufwerten kann, eben das, was wir vorhin besprochen haben, wie jetzt naturnahe Gärten oder wieder Trockenwiesen und Weiden instand stellen. Aber wenn dann der Gletscher weg ist, er ist weg, ja, man kann ja nicht einfach wieder Eis bringen. Also von dem her, ja, ist das die Schwierigkeit eigentlich.
Ich habe jetzt mal, sag nur.
Und dann eigentlich auch noch, wie sich dann das Klima verändert. Man muss wissen, momentan leben wir eigentlich auch im Sommer vom Gletscher. Das heißt, hier im Wallis ist es relativ trocken. Man bekommt das Wasser nur mit den Zonenkanälen bis auf das Feld, dass überhaupt etwas wachsen kann. Und wenn dann wirklich eben der Gletscher nicht mehr da ist, haben wir ein riesiges Problem im Sommer, weil dann haben wir hier wie eine Steppe. Und dann ist halt auch die ganze Biodiversität eigentlich in Gefahr. Also man muss vielleicht ja den Zusammenhang verstehen.
Ja, genau aus dem Grund habe ich dich auch heute eingeladen. Weil ich glaube, dass wir einfach allgemein als Menschheit mehr den Zusammenhang verstehen und die Hintergründe verstehen müssen, um eben nachhaltige, bewusste Entscheidungen zu treffen, die etwas positiv verändern. Weil wir wirklich manchmal die Zusammenhänge einfach komplett ausblenden und nur einen kleinen Teil anschauen. Obwohl das Thema dahinter so viel größer ist und da so viel zusammenhängt, um wirkliche Veränderungen gestalten zu können, die dann auch nachhaltig in Zug und zukunftsorientiert funktionieren kann. Deswegen ist es sehr cool, dass du heute hier warst und dass du hier bist noch und dass du das mit uns teilst, weil genau darum geht es im Sanus Planet Podcast. Also alle, die heute zuhören, hört euch gerne einige der anderen Podcasts auch an. Es sind wirklich viele tolle Aussagen dabei und viele Themen abgedeckt. Und es ist wichtig, dass wir diese Themen, dass wir alle Seiten mal ein bisschen anhören, damit wir sie alle auf einen gemeinsamen Nenner bringen, weil am Ende geht es um unsere Zukunft. Es geht um unser aller Zukunft. Und da macht es schon Sinn, dass wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, um bessere Entscheidungen zu treffen, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also war sehr schön. Danke, Maggie, dass wir die hier sein durften.
Mega gerne, Alexandra. Und wir werden auch, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes auch den Link zu eurer Seite reinstellen. Dann können die Zuhörer auch da mal raufschauen und sehen, was ihr macht. Und wer, der ein oder andere oder die ein oder andere, die mögen, können euch mega gerne unterstützen. Also Leute, schaut da rein, lest euch durch und unterstützt die Alexandra mit ihrem Projekt. Und ja, du hast du noch etwas anderes, was du gerne teilen möchtest oder eine Message, die du an die Community noch mit auf den Weg geben möchtest, bevor der Podcast zu Ende ist für heute?
Ja, sehr gerne. Also wenn ihr mal ins Wallis kommen möchtet, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Dann kann ich euch eine Führung machen im World Nature Forum, im Besucherzentrum, dass ihr ja so einen Gesamtüberblick erhaltet und dann noch weiter ins Gebiet gehen könnt.
Mega schön. Danke für dieses Angebot, für die ganze Community. Danke dir, Alexandra. Du, ich wünsche dir alles, alles Gute bei deiner Arbeit.
Okay. Danke dir auch.
Bleib dran. Und liebe Community, danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön. Alexandra.
Danke. Tschüss.